Brandenburg Boulevard.
Mini-Pli-Dauerwelle, getönte Porsche-Brille, Ruhrpott-Schnauze. Einer der zurzeit angesagtesten deutschen Comedians ist bei mir, Atze Schröder. Habe ich was Wichtiges vergessen?
Ja, ich glaube, da waren alle Dinge dabei, die der normale Zuschauer auch so aufzählen würde. Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, aber
Frau
wir wollen
Zander
ja...
und auch alle Hörer, 10 Uhr. Ich bin frisch geduscht hier im Studio.
Genau, und gut aussehend, wie immer. Also schön, dass Sie hier sind. Freuen Sie sich auf einen lustigen Sonntagvormittag. Ich bin Katharina Zander. Atze Schröder ist heute zu Gast im Antenne Boulevard. Auf den Plakaten zu Ihrer Tour, die gerade schon seit einiger Zeit überall hängen, da liegen Sie unter einer Bettdecke mit mehreren Füßen neben sich,
ja.
Die Haare wie immer perfekt geringelt, zu dritt im Bett liegen, damit kennt sich Ihre Freundin ja wahrscheinlich am besten aus, die liegt ja immer mit zwei Männern im Bett.
So ist es, einmal mit dem öffentlichen Atze und dann mit dem privaten. Ja, ist natürlich für mich sehr viel Arbeit, aber meine Freundin freut sich darüber.
Die kommt klar, ja?
Ja, die kommt sowieso klar, die ist zu Hause viel lustiger als ich.
Aber Ihre Freundin ist ja nur im privaten Leben ein Thema, nicht zum Beispiel wie bei Mario Barth, der schlachtet seine Freundin ja auch gern auf der Bühne aus, das machen Sie nicht.
Ach, wenn da irgendwas Lustiges passiert, baue ich das schon mit ein. Ich sage dann zwar nicht, dass es meine Freundin ist, aber die bringt auch schon einen Klopper nach dem anderen. Die ist sehr lustig, ja.
Ja, dann passt das so gut.
Ja, passt sehr gut.
Wird viel gelacht zu Hause.
Bei uns wird echt viel gelacht und wirklich beim Frühstückstisch schon geht's richtig rund und wir hauen uns die Dinger um die Ohren. Wir ergänzen uns da ziemlich perfekt. Die lacht wirklich über jeden Scheiß und ich kann in einer riesen Halle spielen. Ich weiß immer, wo die sitzt, weil die hat so eine dreckige Lache, dass ich immer ganz genau von der Bühne aus merke, wo sitzt hier meine Perle.
Aber das ist schön, oder?
Ja, ist auch schön. Ich glaube ja, dass es auch wirklich ein Rezept ist für eine lange Beziehung. Ich bin ja mit der auch schon 28 Jahre zusammen, dass man zusammen lachen kann. Also wir haben immer viel zu schnattern und eben auch viel lustiges Zeug.
Ja, 28 Jahre, das ist ein Beweis dieser These, glaube ich.
Grenzt an Liebe.
Reden wir jetzt erstmal über Atze. Ihre Kunst-Comedy-Figur kommt aus Essen-Krai. Fahren Sie immer noch Porsche? Ich habe das nicht ganz durchblicken können.
ich sag mal ja.
Okay.
Letztens stand ich an der Ampel, habe so ins Schaufenster geschaut und sehe mich da selber in meinem 911er Porsche sitzen und habe gedacht, jetzt siehst du langsam so aus wie die Typen, über die du früher gelacht hast.
Okay, warum dann Porsche?
Das einzige Auto ohne versteckte Mängel. Ja, deutsche Ingenieurskunst, fand das Auto immer sehr schick. Und als ich mal so ein paar Mark zusammen hatte, da habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir auch mal einen.
Okay, und die Brille, die ist wirklich eine Porsche-Brille oder eine Original? Wo kriegt man sowas?
Das ist eine Alpina-Brille, die kann man leider nicht mehr kaufen. Wir haben, als wir damals alles Atze gedreht haben, brauchten wir natürlich mehrere davon, damit sich keiner draufsetzt und die Dreharbeiten vorbei sind. Und dann haben wir natürlich in Köln bei einem Optiker, der hatte nicht nur noch zwei im Lager, sondern sogar eine auf der Nase. Und die Firma Alpina hat sich jetzt nochmal bei mir gemeldet und hat mir die letzten Modelle geschenkt, die
also
sie noch im Lager hatten.
Also sind noch genügend da?
Ja, ich habe jetzt glaube ich 7 oder 8, also das reicht bis ich Mitte 80 bin.
Der Mann, der mit der Fernsehserie Alles Atze berühmt wurde, wenn ich richtig liege, waren Sie da schon über 30? Sie sind relativ spät zum Comedian geworden.
Ja, ich war ja vorher Musiker und
Schlagzeuger, ne?
Schlagzeuger und habe dann die Stücke in den Bands, in denen ich gespielt habe, immer angesagt, möglichst lustig. Und dann haben Veranstalter hier und da mal gefragt, kannst du nicht mal die und die Show moderieren, Talentwettbewerb, was weiß ich, Modenschau. Habe ich dann auch gemacht, auch immer möglichst lustig. Und dann war die Band nachher gar nicht mehr gefragt, dann haben die immer nur noch mich gebucht. Das hat RTL dann irgendwann gesehen und plötzlich war ich Komiker. Dann bin ich bei Samstagnacht, das ist kein Witz, ich bin bei RTL Samstagnacht aufgetreten und wusste überhaupt nicht, was Comedy ist.
Das ist verrückt.
Ja, und Hugo Egon Walder hat mir gesagt, mach mal 5, 6 Minuten. Habe ich dann auch gemacht. Dann kam er zu mir und sagte, Junge, lass es. Du bist überhaupt kein Talent. Mittlerweile hat er sich Gott sei Dank revidiert und wir sind auch ganz gut befreundet.
Ja. Aber das heißt auch, aus dem Stand weg hat Ihnen das Spaß gemacht.
Ja, und ich werde nie diesen Moment vergessen, wo ich das erste Mal allein auf der Bühne stand mit dem Mikrofon und ich wirklich, wirklich gedacht habe, das ist es. Das war so ein Moment der Erkenntnis, so eine Erfüllung. Und das macht mir nach wie vor extrem viel Spaß.
Waren Sie auch schon Klassenclown? Oder ja. Witzbold der Familie?
Ja, ich habe eine ältere Schwester, Oma, Mutter, Schwester. Vater war viel unterwegs, weil auch Musiker. Bin quasi im Frauenhaushalt aufgewachsen, bis 14 nur Brigitte gelesen. Das prägt natürlich. Ja, und ich musste meine Frauen natürlich unterhalten, weil die waren alle drei, auch meine Oma, beinharte Feministinnen. Und da konnte ich mich hauptsächlich durch den Humor wehren.
Echt? Das ist ja lustig.
Das kommt dabei raus.
Stimmt es eigentlich, dass Männer, die Frauen zum Lachen bringen, die besten Chancen haben, Frauen rumzukriegen?
Ich glaube schon. Man sollte sowieso gar nicht im Hinterkopf haben, die Frau rumzukriegen. Man sollte sich einfach im Zweifel einen schönen Abend machen. Alles andere passiert von ganz allein.
Okay.
Das habe ich übrigens mit meiner Hündin Lee auf dem Hundeplatz gelernt, dass die Frauen letztendlich das Männchen aussuchen. Und kann das, sagen wir mal, bei den Menschen auch beobachten. Also keinen Druck machen, Männer, bringt nichts. Die Frauen sagen schon, wann es Zeit wird.
Also an ihrer Hündin machen sie da Studien sozusagen fürs reale Leben?
Aus dem Tierreich ins Menschliche übersetzt sozusagen.
Was lernt man sonst noch so von seiner Hündin?
Zwischendurch immer mal ein Nickerchen machen, das hilft. Kommt man besser durch den Tag.
Okay, in ihrem neuen Programm, da geht's um Fremdgehen, ums richtig Fremdgehen und darüber reden wir gleich. Boris Becker, Horst Seehofer, aber auch Prinzessin Diana. Atze Schröder, heute bei uns zu Gast, zieht eine ganz neue Parallele zwischen diesen Promis. Sie alle sind fremdgegangen. Richtig fremdgehen heißt ihr neues Programm. Worum geht's da genau?
Ja, welche Fehler man macht, was man mit sich selber abmachen sollte. Deswegen auch schon relativ am Anfang des Programms die Frage, was ist das Wichtigste beim Fremdgehen? Natürlich nicht erwischen lassen, aber das Allerwichtigste ist, und ist schon fast philosophisch, es muss sich lohnen.
Was?
Es muss sich lohnen. Wenn man fremd geht, muss es sich lohnen. Also nicht nur, dass die Frau oder der Mann, der man das vorhat, gut aussieht, sondern vor sich selber muss es sich natürlich auch lohnen. Wenn man dieses Risiko schon eingeht, fremd zu gehen, dann sollte es nicht für irgendeine Pilleballe-Nummer sein.
Ja, aber was heißt das, dass es sich lohnt? Die heißeste Nacht des Lebens oder?
Es kann sich auch gefühlsmäßig lohnen, dass man auf jeden Fall gerne dran zurückdenkt. Wenn man am nächsten Morgen denkt, oh Scheiße, hätte man auch weglassen können, dann hat sich's nicht gelohnt.
Also besser vorher denken.
Ja.
Nochmal kurz.
Ja. Und ich will ja auch kein Moralapostel sein. Ich bin ja kein Richter, nicht der Herbergsvater. Muss ja jeder selber entscheiden. Am Ende des Tages muss man sich selber treu sein. Und wenn es dann passiert, dann sollte man doch Jahre später noch sagen, hat sich gelohnt.
Udo Jürgens, der jetzt ja gerade, weil er 80 geworden ist, ein bisschen mehr mal wieder im Gespräch war noch, der hat ja mal gesagt, Fremdgehen ist keine Frage des Charakters, sondern der Gelegenheiten.
Ja, er hat ja auch gesagt, für unattraktive Menschen ist es leicht, treu zu sein. Und es gibt Menschen, die sagen, ich bin treu und du guckst dir die an und denkst dir, mit Sicherheit.
Also ich gehe ja mal davon aus, dass Sie in Ihrer neuen Show doch auch den ein oder anderen Promi aufs Korn nehmen, ne? Weil da gibt's ja schöne Geschichten, die Besenkammergeschichten und
ja, ohne Ende, ja.
Ja. Haben Sie da nicht Sorge, auch wieder Ärger zu kriegen, wie mit Fritz Wepper seinerzeit, wo den Sie mit seiner etwas jüngeren Freundin aufs Korn genommen haben? Das hat ja vor Gericht geendet.
Ja, und ich, ja, von mir aus, ich würde das immer wieder tun. Sagen wir es mal so. Ich habe ja viele Promis schon durch den Kakao gezogen. Er war jetzt der Erste, der sich vor Gericht gewehrt hat. Eigentlich eine absurde Sache. Aber okay, das hat mir letztendlich sogar noch was gebracht. Und ich finde diesen ganzen Prozess auch sehr witzig.
Also Sie meinen an Popularität oder das
ja, das
Aufmerksamkeit?
Ja, ja, also dreimal Viertelseite Bildzeitung vorne. Das, so viel Geld hätte ich nicht, um das zu buchen. Aber ich habe ja auch im Rahmen dieser Geschichte Kalli Kallmund durch den Kakao gezogen, selbst Jean Pütz oder Ulrich Wickert. Und denen bin ich ja in der Zwischenzeit auch schon begegnet. Und da war immer Daumen hoch, weiter so, Junge.
Können auch über sich selbst ein bisschen lachen, ja. Beziehungsweise es ist ja nicht alles ganz ernst gemeint.
Ja, das weiß ja jeder, ist ja klar im Comedy-Programm. Und wenn ich über Kalli Kallmund sagt, selbst die dickste Kerze hat irgendwo einen Docht. Da hat der Kalli mir dann in einer Fernsehsendung gesagt, du bist ja nur neidisch. Und das war natürlich die beste Art, sich zu wehren. Ja.
Sie nehmen kein Blatt vor den Mund auf der Bühne. Machen Sie sich vorher Gedanken, wie weit Sie gehen können?
Immer, ja. Ich versuche halt, nie ätzend zu werden.
Was ist ätzend?
Frech zu sein, aber charmant zu bleiben. Und wenn ich ätzend werde, verletze ich Leute. Und ich versuche es immer so augenzwinkernd hinzukriegen, dass der Betroffene, wenn er dann noch einen Funken Humor hat, auch selber drüber schmunzeln kann.
Gibt's da irgendwie ein Beispiel, wo Sie mal gedacht haben, nee, das war jetzt nicht so?
Ja, ich habe ja schon ganz schön, wenn ich zum Beispiel sage, Heidi Klum, die kriegt so viele Kinder, die Hebammen kommen mit dem Fang kaum nach. Oder ich sage, die hat keine Eileiter, die hat eine Fertigungsstraße. Das ist schon hart an der Grenze, aber sie kann eben auch drüber schmunzeln.
Ach so, die kennt die Witze
ja
auch.
Ja.
Also es hängt auch ein bisschen davon ab, wie der andere reagiert.
Unbedingt, ja. Und wenn einer sich vehement wehrt, dann lasse ich ihn auch weg. So wichtig ist es dann auch nicht. Und Fritz Wepper war dann auch eigentlich nicht mehr wichtig. Und ich hatte ihn schon aus dem Programm rausgenommen, aber als er mich dann verklagt hat, habe ich ihn wieder reingenommen, weil es reichte dann irgendwann aus, vor dem Mikrofon nur noch den Namen zu erwähnen. Da
und
stand die Hütte schon Kopf.
Wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Gag sitzt?
Ich spiele erstmal 2-3 Monate in kleinen Clubs. um so einen Flow reinzukriegen.
Auch das neue Programm haben Sie vorgetestet quasi, ja, in kleinen, ja, ja, Clubs.
Und da kommen mir oft auch die besseren Ideen auf der Bühne. Viele Sachen kommen dann eben auch durch Spielen, die man so als Gag gar nicht identifizieren würde. Meine Mutter sagte zu Hause, die war auf so einer Kreuzfahrt gewesen und sagte, auf dem Buffet, sag was. Hatten sie da. Sag was. Ältere Leute sagen das ja gerne. Das habe ich dann auf der Bühne einfach mal so benutzt. Hab gesagt, ich war jetzt da und da in der Show. Alle waren da. Sag ein, war da. Sag ein. Los, sag ein. So, und das sind Sachen, die schreibst du nicht. Die entwickeln sich so auf der Bühne und die Leute und der Saal stehen Kopf.
Ist das schon mal passiert, dass ein Witz, der sonst immer funktioniert hat, plötzlich nicht zündet?
Das gibt's aber eher so im Laufe der Jahre dann. Dass an anderen Stellen plötzlich gelacht wird. Es gibt Nummern, die spiele ich seit 18 Jahren. Also so in der Zugabe. Und da gibt's aber immer mal wieder Stellen, wo ich denke, ah ja, so kann man es ja auch machen. Und dadurch funktioniert vielleicht eine andere Stelle dann nicht.
Das ist immer so ein Prozess auch, ne?
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Witz ist nichts, was so felsenfest immer sitzt.
Es geht auch um Zeitgeist. Also alles ist ja noch politisch korrekter geworden. Und vor 10 oder 12 Jahren habe ich Gags gemacht. Die Hütte stand Kopf. Und wenn ich die jetzt mache, dann machen wir alle nur so, oh. Und da sind alle schon ein bisschen empfindlicher geworden.
Also was sind so politisch bisschen diffizile Sachen?
Ja, manchmal wird nicht mehr um die Ecke gedacht. Wenn ich einen Skinhead-Gag mache, dann sagen alle erstmal, oh, und da war vor 12 Jahren, haben sie alle noch auf die Schenkel gehauen, weil sie sich selber drüber lustig machen wollten.
Viel haben Sie von Ihrem Vater gelernt, richtig?
Er war ja auch schon Schlagzeuger und als ich 7 oder 8 Jahre war, da bin ich schon mitgefahren und dann hat er einen zweiten Hocker neben seinen Schlagzeughocker gesetzt und dann kriegte ich zwischen den Stücken immer schon so Weisheiten. Dann sagte mein Vater zu mir, Junge, also man muss sich vorstellen, die Nummer ist gerade zu Ende und er sagt, Junge, merk dir eins, bei einer Frau kannst du nie zu weit gehen, wenn du charmant bleibst. Und dann ging es auch schon weiter und dann sagte er die nächste Nummer an.
Der Mann, der Mini-Pli wieder gesellschaftsfähig gemacht hat, ist heute bei uns im Antenne Boulevard, Atze Schröder. Mit der Fernsehserie Alles Atze sind Sie bekannt geworden. 2006 wurde die ja beendet. Seitdem machen Sie Live-Programme. Sie treten auch immer mal im Fernsehen auf. Sie sind Schriftsteller geworden. Und dann kam Ute vergangenes Jahr. Ja, wir haben das eben schon mal kurz ein bisschen angesprochen. Comedy hat sich schon verändert in Deutschland, ne?
Ja, ja, ja. Also so im Kollegenkreis sage ich gerne mal, früher hatte Comedy noch mit Lachen zu tun. Es ist zu so einer Show geworden. Unter anderem natürlich auch durch RTL, weil RTL will alles voller Scheinwerfer haben, dass es knallt, dass Rauch aufsteigt, Feuerwerk, das Ganze drumherum, Kamerafahrt durch die ganze Halle. Früher war es alles etwas kleiner, etwas kuscheliger und es ging tatsächlich ums Lachen. Und heute sind wir so ein bisschen zu Popstars geworden. Und die Show muss sitzen, wenn du dann durch die großen Hallen ziehst, muss alles perfekt sein. Also so, insofern hat sich Comedy schon geändert. Und man wird ja auch erstmal abgefeiert auf der Bühne. Ja, wenn ich meinen sehr geschätzten Kollegen Bülent Ceylan nehme, du denkst ja, wenn du nicht wüsstest, es ist eine Comedy-Show, würdest du ja denken, da kommt jetzt Metallica auf die Bühne und er ist der Frontmann.
Ja, es hat sowas von Star sein auch,
ja,
ne?
Ja, genau. Genau. Und das war vor 10, 15 Jahren noch anders. Also da hat man sich ja fast noch mit in der Pause an die Theke gestellt. Und jetzt ist alles sehr, sehr groß geworden. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also ich genieße es auch, eine große Halle zu spielen. Und da entsteht ja auch eine besondere Energie. Aber für Experimente ist da nicht mehr viel Platz.
Ist es auch anstrengend, Star zu sein?
Ja, ich glaube, es wäre noch anstrengender, keiner zu sein. Es hat ganz schön viele Vorteile, da will ich auch gar nicht drum herum reden. Ich kann das alles sehr genießen und bin sehr, sehr gelassen. Ich kann auch zum Beispiel eine Viertelstunde vor dem Auftritt in der O2 Arena noch schlafen. Also kein Problem, da kann man mich 5 Minuten vor der Show wecken.
Hat mir lustigerweise gerade vor kurzem auch jemand erzählt, nämlich Kai Pflaume. Der hat gesagt, er schläft immer in der Fernsehmaske vor seiner großen Show ein. Ich fand das unglaublich, aber es scheint ja üblich zu sein in ihren Kreisen.
Ja, habe ich gestern noch erlebt, speziell mit Kai Pflaume. Der ist ein sehr entspannter Kollege und vielleicht ist es bei ihm auch so ein kleines Geheimnis, warum er so beliebt ist, weil die Leute diese Entspannung auch spüren bei ihm.
Ja, und bei Ihnen ist das dann eben auch so, ja, dass Sie da...
Ich bin tief entspannt, ja, zu jeder Zeit. Auf der Bühne, hinter der Bühne und auch ganz privat.
In die Wiege gelegt oder erarbeitet?
Ach, meine Oma war schon so, mein Vater war so.
Okay, ist in den Genen.
Nicht nervös werden, hat mein Vater immer gesagt. Ruhig bleiben, Beste kommt noch.
Guter Spruch.
Ja.
Und Sie können noch einkaufen gehen, ohne erkannt zu werden?
Ja, also wenn ich mir eine Mütze aufziehe und meine normale Nickelbrille, dann habe ich meine Ruhe.
Sie haben mal 500.000 Euro gewonnen bei Promi-Millionär und die dann gespendet für den Verein Madame Fogana.
So ist es, ja. Jeder kann sich jetzt mal vorstellen, der vorm Radio sitzt, man hat plötzlich 500.000 zur Verfügung. Was macht man damit? Da habe ich tatsächlich auch die Nacht etwas schlecht geschlafen, die folgende. Und dann kam ein befreundeter Arzt von mir und sagte, es gibt eine Krankenschwester aus Hagen in Nordrhein-Westfalen, die macht seit über 10 Jahren so eine Ghana-Hilfe, Ghana in Westafrika. Und die musst du mal treffen. So, und da habe ich die getroffen, war so lieb auf den ersten Blick. Wir haben uns gut verstanden, sind ja auch heute noch sehr, sehr dicke Kumpels. Und die hat dann von diesem Geld ein Kinderkrankenhaus in Ghana gebaut. Und da ist so ein längeres Engagement für mich draus entstanden. Ich bin so ein mittlerweile Botschafter dieser Organisation und sammle in Deutschland Geld und sie gibt's da aus sinnvoll.
Waren Sie auch mal da? Dieses
Krankenhaus
ist mit Ihrem Geld entstanden?
Ja, ich war zur Grundsteinlegung da, zur Einweihung war ich da, dann noch verschiedene andere Projekte mir da angesehen. Das hat mich schon verändert, ja. Afrika, sagt man ja, verändert die Menschen. Und dadurch, dass ich so viele Hilfsprojekte da gesehen habe, eben auch ein Lepradorf, ein Heim für ehemalige Sklavenkinder, hat mich das schon sehr berührt und auch sehr verändert.
Inwiefern?
Wenn man dann zurückkehrt, hat man hier in Deutschland erstmal, das verflüchtigt sich leider wieder, erstmal einen ganz guten Blick für das, was wirklich wichtig ist. Weil die Sachen, über die wir uns so hysterisch aufregen, sind eigentlich Pillepalle. Und wenn man so Menschen sieht wie in Ghana, die wirklich nichts haben und ums nackte Überleben kämpfen, dann weiß man, was wirklich wichtig ist.
Ja. Sind Sie überhaupt auch ein politischer Mensch?
Es geht. Vielleicht so in den Grundsätzen. Ich bin ein christlicher Mensch. Ich versuche tatsächlich...
Katholisch?
Ja, katholisch. Mhm. Versuche tatsächlich auch nach Liebe deinen Nächsten zu leben. Ich weiß nicht, ob das schon politisch ist. Ich war jetzt in der Show mit Kai Pflaume, den wir eben angesprochen haben, ja, mit unserer Familienministerin. Wenn man fragt, wer ist unsere Familienministerin, zucken alle nur mit den Schultern. Die ist noch nicht so auffällig. Manuela Schwesig,
genau.
Deutschlands schönste Politikerin.
Wir kennen sie ein bisschen besser, weil sie Brandenburgerin ursprünglich ist.
Ja, und tolle Frau, und mit der habe ich so über verschiedene Projekte gesprochen und ja, weiß ich nicht, ob das schon politisch ist. So eine kleine Berührung mit der Politik.
Genau, aber ansonsten, gut, in Ihrem Programm spielt das auch keine Rolle, ne?
Wenn, dann auch so eher durch die Brust ins Auge, also versuch schon hier und da mal was unterzujubeln, aber mich interessieren die Politiker dann doch eher als, speziell in diesem Fall als Fremdgänger.
Ja, und ehrlich gesagt, ich habe ja auch den Eindruck, Ihr Thema ist so Männer und Frauen, ne? Alles, was dazwischen passiert und was männerspezifisch ist, was frauenspezifisch ist, doch, oder?
Das Leben an sich, und klar, Männer und Frauen sind ja nun mal das Thema.
Besteht hauptsächlich demnach daraus.
Ja, und die machen die meisten Probleme. Oder wie Piet Klocke sagt, Männer und Frauen, das ist vielleicht eine Truppe.
Genau, da wird man immer fündig, themenmäßig.
Ja, da wird man immer fündig.
Kommen wir nochmal zu Ihrem aktuellen Programm. Was hat Sie inspiriert, gerade über das Fremdgehen einen ganzen Abend zu machen? Ihre Hündin?
Nein, das Thema springt einen ja dauernd an. Und zwar im Internet. Man kriegt ja dauernd irgendwelche Vorschläge, da wieder mitzumachen, da wieder mitzumachen. Das geht ja von Elite-Partner, Friendship 24 bis hin zu poppen.de und seitensprung.de. Und ich habe mich da mal echt informiert und teilweise auch angemeldet. Da stehen einem die Haare zu Berge. Also die ganz schlimmen Seiten zitiere ich natürlich jetzt hier nicht. Aber da draußen ist die Hölle los. Da ahnen wir beide nichts von.
Also es heißt ja auch immer in Umfragen, dass viel mehr Leute fremdgehen, als man meint. Ja. Glauben Sie, das stimmt?
Ja, das stimmt unbedingt. Klar, auf der Seite sieht man dann auch wieder, wie viele sich dann wohl einsam fühlen oder nicht genug Liebe kriegen oder versuchen, auf dem Wege da irgendein Glück zu erlangen. Tja, das war echt eine Erkenntnis, sich damit zu beschäftigen. Ich habe sogar einen Swingerclub besichtigt.
Und?
Ich blieb angezogen.
Und? War das ein schönes Erlebnis?
Es war besser, als ich dachte. Sagen wir es mal so. Ich habe gedacht, da sind nur so ganz abgehalfterte, verfettete Menschen. Aber Durchschnittsalter würde ich mal tippen 34. Hm? Überwiegend gut aussehend.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich habe das noch nicht ausprobiert.
Nee, ich auch nicht. Ich war ja da. Mein Ding ist es nicht. Aber ich will jetzt auch keinen entmutigen. Wer Bock darauf hat, soll es machen. Aber da ging es echt ganz schön zur Sache, mein lieber Mann.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Sie recherchieren richtig für
Ihre
Programme.
Ja, man muss ja wissen, worüber man spricht.
Ist Fremdgehen ein Männerthema?
Die Männer könnten das überwiegend ohne Frauen machen. Die Frauen sind nur geschickter. Also Männer sind da stoffeliger, die lassen sich leichter überführen, die vergessen dann auch mal irgendwie einen Zettel aus der Tasche zu nehmen oder die letzte SMS zu löschen. Da sind Frauen raffinierter. Und ich habe festgestellt, dass Männer schnell bereit sind, mal für ein Abenteuer.
Hätte ich jetzt auch geraten.
Ja. Und bei Frauen ist es so, die brauchen vielleicht länger, aber wenn die sich entschließen, ziehen die beinhart durch.
Ich habe noch eine eben ganz andere Frage. Erkennen Sie das eigentlich auch? Ich meine, wenn Sie dann so einen rasenden Abend haben, ja, die Menge tobt, es funktioniert perfekt und dann ist Ende und Sie gehen raus. Fällt man da in ein Loch?
Nee. Grund für meine Gelassenheit ist oft auch, dass ich gelernt habe, wenn dann Ruhe ist, diese auch zu genießen. So ein leeres Hotelzimmer ist für viele furchtbar, für mich. Ich finde das super. Da hat man Ruhe. Und ich glaube, wenn man auf der einen Seite es krachen lässt, braucht man auf der anderen Seite sehr viel Ruhe.
Also, und wie genießen Sie das denn, diese Ruhe? Also wie genießen Sie das Hotelzimmer? Was gehört dazu?
Ich bin großer Bücherwurm, lese viel. Aber dadurch, dass man jetzt mit allen möglichen Portalen sich die Filme auch auf seinen iPad holen kann, kann man sich dann auch nochmal nachts einen schönen Film reinziehen.
So hält man das auch durch, oder?
Ja,
so eine Tour, die ist ja auch ganz schön anstrengend.
Auch wieder ein alter Tipp von meinem Vater. Anspannen, entspannen. Er sagt, Junge, das Entspannen nie vergessen.
Der Comedian mit der lässigen Ruhrpott-Schnauze und den schicken Locken ist heute bei uns, Atze Schröder. Machen Sie auch Witze über Ossis oder Wessis?
Also im Zweifel sind dann eher noch die Bayern oder die Schwaben dran. Auf der Bühne habe ich aktuell einen Gag, wo ich sage, ich habe jetzt in Stuttgart gespielt und nach der Show kam so eine Schwäbin zu mir. Und das ist ja nun wirklich der schlimmste Dialekt überhaupt, das Schwäbische. Und die hat mich auf der Aftershow-Party gefragt, Atze, weich, hättest du mal Lust? Und ich habe gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Also bei mir sind alle dran.
Kriegen Sie öfter so Angebote?
Im günstigsten Falle ja. Aber mir reicht das Gefühl, es könnte klappen. Ja, ich bin ja jetzt auch so knapp vor der 50 und dann, ich sage auch gern mal, ich glaube, es wird scheiße. Lass uns lieber hier noch ein Bier trinken.
Ich habe noch so ein paar kurze Fragen, okay?
Ja.
Zacki, zacki. Am liebsten esse ich.
Himmel und Erde, das sind Kartoffeln mit Äpfeln durcheinander gemanscht.
Was Norddeutsches, ne?
Genau. Mhm.
Das kann ich bei einer Frau gar nicht leiden.
Ballerinas.
Mein Lieblingsbuch.
Von Michelle Olbeck, Elementarteilchen.
Schlank und fit halte ich mich in dem?
Ich beim Essen ein bisschen aufpasse, weil ich aus beruflichen Gründen gezwungen bin, enge T-Shirts zu tragen.
Heute auch wieder, ja, kann ich bestätigen. Mein bester Freund ist von Beruf?
Physiotherapeut.
Och. Hilft er da auch manchmal weiter?
Ja, ja, also der kommt dann auch schon mal angeflogen, wenn es klemmt und verlangt dann natürlich, dass wir den Zug durch die Gemeinde machen. Sitzt dann hinter der Bühne und sagt, los Atze, sprich schneller, ich will in die Stadt.
Lieblingstier?
Labrador, Hund.
Ihre Hündin ist eine Labradorhündin?
So ist es.
Na Gott sei Dank. Der schönste Ort der Welt?
Mein Segelboot.
Ach, Sie segeln auch?
Ja.
Da im Ruhrpotter?
nein, da auf dem Baldeneysee auch
genau,
schon
mal. Genau, da ist mein Vater auch gesegelt.
Da habe ich gelernt auf dem Baldeneysee, zwischen Essen und Wuppertal sozusagen. Aber gern mal von Mallorca aus.
Atze gibt es noch? Wie lange?
Ja, bis Mitte 80 und dann trete ich etwas kürzer.
Okay, da haben wir Gott sei Dank noch Zeit. Und deshalb sollten Sie unbedingt zu meiner Tour kommen.
Es gibt echt viel zu lachen und naja, ich habe ja viel Stammpublikum, aber da ist immer noch Platz für neue Gesichter.
Und wir haben einen schönen Vorgeschmack heute schon bekommen. Vielen Dank, Atze Schröder. Aktuell auf Tour mit Richtig Fremdgehen. Am 6. Dezember sind Sie in Potsdam, präsentiert von Antenne Brandenburg. Und im April dann nochmal in der O2 World.
Genau, in Berlin. Also
es sind wirklich noch ein paar Plätze da, ne?
Ja, genau. Aber wir sind ja jetzt demnächst im Weihnachtsgeschäft und Potsdam ist auf Nikolaus und danach kann man dann direkt die Karten auch für O2 in Berlin kaufen.
Und ich merke, Sie sind jetzt auch am Beginn Ihrer Tour immer noch tiefenentspannt.
Bin ich meistens am Ende der Tour auch noch.
Gut, das wünsche ich Ihnen und eine ganz erfolgreiche Tour. Viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, gerne. War sehr interessant.